Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 6. September 2022. Ein Morgen, an dem ich sagen muss, boah, wenn ich mir heute die Schlagzeilen angucke und die Nachrichtenseiten, dann habe ich das Gefühl, jawohl, sie ist da. Die Apokalypse, die uns seit Jahrzehnten versprochen wird. Der Brocken im Harz. Der höchste Berg dort brennt lichterloh. Verdammte Hacke. Robert Habeck will als grüner Wirtschaftsminister ernsthaft 2 Atomkraftwerke als Notfallreserve laufen lassen. Dazu gleich mehr. Und dann kommt noch dazu, die Gaspreise explodieren in Westeuropa, weil Putin die Pipeline Nord Stream 1 blockiert. Das alte Sackgesicht. Da müssen die Leipziger Montagsdemos bald auch an allen anderen Tagen der Woche stattfinden. Also von Dienstag bis Sonntag, damit die ganze Wut des Volkes aufgefangen wird. Jawohl. Na gut, weiß man noch nicht, ob alle Demonstranten auch wirklich alle Wochentage kennen. Ich glaube, die Nazis nicht. Und dann wird auch noch diese menschliche Handgranate Liz Truss, Premierministerin in Großbritannien. Naja gut, der Clown Boris Johnson ist weg. Oder etwa doch nicht. Überhaupt für mich die Frage als Laie, was macht diese Liz Truss denn jetzt genau?
Sie hat schon deutlich gemacht, dass sie im Grunde genommen die Politik von Boris Johnson fortsetzen will in vielen Bereichen, hat auch gerade noch mal eine ganz klare Danksagung an Boris Johnson gerichtet bei einer kurzen Ansprache hier und hat gesagt, du hast den Brexit umgesetzt, du hast das Impfprogramm ins Laufen gebracht und du bist also wirklich bewundert rund um die Welt und da zeigt sie keine Distanz zu Boris Johnson. Insofern wird da vieles fortgesetzt werden.
Gut, jetzt muss man sagen, das war eine Nachricht aus England von unserer Korrespondentin Franziska Hoppen. Und Nachrichten aus England muss man immer übersetzen, habe ich gelernt, weil sehr viele Menschen kein England kennen, kein Englisch können. Also beides nicht. Ich übersetze mal, was sie hier gerade gesagt hat.
Boris, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wahnsinn geschehe. Wie in Britain, so auf Erden. Unser täglich Party gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Gläubigern.
Oder so ähnlich, ja. Oder?
Oder,
genau, darum geht's, oder. Und vielleicht sind die Entwicklungen in Großbritannien ja auch mal ein Anlass für uns in Deutschland zu gucken, was hier eigentlich gut läuft. Ne? Können wir auch mal machen. Zum Beispiel haben 2 Atomkraftwerke in Deutschland den Stresstest von Robert Habeck bestanden. Ja, Robert Habeck ist persönlich hingefahren und hat die Atomkraftwerke richtig unter Stress gesetzt, indem er gesagt hat, hey, ich bin da, AKWs, los, jetzt zeig mal, was ihr könnt, sonst beschieße ich euch mit Seifenblasen oder so. Und Robert Habeck sprach auch von überraschenden Ergebnissen beim Stresstest, was auch immer das heißen mag, aber es klingt vielversprechend. Bis April 2023 sollen nun 2 Meiler, also die beiden, die den Stresstest bestanden haben, ein Meiler in Bayern und einer in Baden-Württemberg, am Netz bleiben. So will es Robert Habeck, der endlich wieder sein Robbenbaby-Lächeln lächeln kann, nachdem der Stresstest bestanden ist. Und ich sag's mal so, dass ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister jetzt sagt, bis 2023, mindestens bis April müssen AKWs weiterlaufen, das ist für die Grünen eigentlich eine komplexe, sagen wir mal problematische Angelegenheit. Schließlich sind sie einst angetreten, um die Atomkraft abzuschaffen. Aber da muss man einfach sagen, hey, wir leben in einer Zeit der Zeitenwenden. Und da ist auch mal Schluss mit schlechtem Gewissen bei den Grünen. Denn wir wissen von keiner geringeren als von Annalena Baerbock, wir stehen bedingungslos solidarisch an der Seite der Kernkraft. Egal, was meine Wähler sagen. Es ist nicht meine, also ihre, also die der Grünen oder auch wir alle. Man weiß es ja nicht so genau, wer jetzt genau gemeint ist mit den Wählern. Also mindestens stehen wir so lange an der Seite der Atomkraft, solange der Ukraine-Krieg dauert und wir auch an der Seite der Ukraine stehen. So in etwa. Und kaum hat Robert Habeck gesagt, ja, tolle Ergebnisse, also überraschende Ergebnisse, Schon wird gefeilscht um AKWs. Genau genommen geht es zu wie auf dem Hamburger Fischmarkt oder auf dem türkischen Bazar oder wie früher nur bei Cum-Ex-Geschäften, von denen Olaf Scholz nichts mehr wissen will. Auf jeden Fall bietet also Robert Habeck Stand jetzt zwei Atomkraftwerke. Ich biete zwei Meiler, die am Laufen bleiben sollen bis April 2023. Zwei. Wer bietet mehr? Und dann kam Christian Lindner und sagte, ich biete alle drei der verbleibenden Atomkraftwerke bis zum Jahr 2024 am Netz. Drei statt zwei bis 2024 statt 23. Wer bietet mehr? Und dann kam gestern Friedrich Merz um die Ecke und sagte, ich biete, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht drei Atomkraftwerke, auch nicht vier, auch nicht fünf. Nein, ich biete die drei verbleibenden plus drei weitere, meine sehr verehrten Damen und Herren, die nicht am Netz bleiben sollen, sondern am Netz bleiben müssen und auch nicht bis 2024, sondern für immer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das werde ich der Regierung auch noch per Brieftaube zukommen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gut, man muss sagen, die Mehrheit der Deutschen wünscht sich laut Umfragen den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken. Zugleich aber wünscht sich eine Mehrheit laut Umfragen auch den Weiterbetrieb von Robert Habeck. Wie kriegt man das jetzt alles unter eine Decke? Ne? Wenige aber, im Grunde fast gar keiner, wünscht sich den Weiterbetrieb der Ampelregierung. Ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie ich das alles noch verstehen soll. Gut, gucken wir jetzt mal endgültig aufs Positive. Was ist denn nicht so schlecht im Moment? Ach ja, guck mal hier. Schöne Nachrichten. Diese Woche ist Haushaltswoche im Bundestag. Ja, da wird nochmal richtig ordentlich durchgefegt. Auch Friedrich Merz zieht sich das alte Annegret Kramp-Karrenbauer Hausfrauenkostüm aus der Fasnacht an und dann geht's los und es wird durchgewischt. Nein, die Ampelkoalition muss jetzt den jeweiligen Etat für die Finanzpläne des Bundes vorlegen und das ist dann eine eher schmerzhafte Angelegenheit. Vor allem für unsere Freunde von der FDP. Positiver gestimmt dagegen ist die Union, denn dort ist ab Freitag Bundesparteitag und zwar ohne Angela Merkel als Delegierte, wie man hört. Ja, Friedrich Merz, der Mr. Burns der Union, hat schon 10 Luftsprünge gemacht und ist mit seinem Dickkopf jeweils an der Decke des jeweiligen Atomkraftwerks, Konrad-Adenauer-Haus-Büros angestoßen. Und vor dem Parteitag am Freitag sollte unser aller Oppositionsführer vielleicht doch nochmal ordentlich holzen gegen die Bundesregierung. Ne? Aber was gar nicht so viele wussten, eigentlich regiert Friedrich Merz ja schon mit. Ja, habt ihr das mitbekommen? Ja, also er kann die Regierung gar nicht so sehr kritisieren, wie er gerne würde, denn dass die Union mitregiert, das hat außer mir als knallhartem investigativen Morgen-Podcast-Journalisten so richtig gar niemanden mitbekommen. Er selbst aber schon. Er sagt es zumindest, denn er weiß ganz genau, was er da eigentlich genau getan hat beim 25 Milliarden Euro Entlastungspaket. Zumindest geistig, sagen wir es so. Geistig, ja.
Und dass uns das ganz gut gelungen ist in den letzten Tagen, das sehen Sie daran, dass die Koalition einige unserer Forderungen sogar übernommen hat.
Was er uns sagen will ist, Friedrich Merz allein hat beim Entlastungspaket die Briefmarke mit Speichel benetzt und das Paket zur Post gebracht. Er möchte aber so tun, als hätte er all die Geschenke selbst ausgesucht, zusammengestellt, verpackt und reingepackt. Statt Frontalopposition, also konstruktive Mitarbeit von Friedrich Merz, ein Mann übernimmt Verantwortung in schwierigen Zeiten, egal ob er mit dem Nachtzug nach Kiew fährt oder sogar auch mal in einer Talkshow sitzt. Und was sagt der Rest der Unionstruppe zum Entlastungspaket?
Unzureichend, so lautet die Kritik aus der Union am neuen Entlastungspaket der Ampelkoalition. CDU-Generalsekretär Chaya bemängelte, insbesondere Normalverdiener aus der gesellschaftlichen Mitte seien nicht berücksichtigt worden. Chaya forderte unter anderem, dass die Gasumlage abgeschafft und kleine und mittelständische Unternehmen entlastet werden.
Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, die Ampel hat einige unserer Kernforderungen übernommen, so hat es Friedrich Merz doch gerade gesagt. Und jetzt sagen die Leute aus derselben Partei, das sei alles unzureichend? Was wollt ihr denn jetzt, Union? So macht man doch keine Oppositionsarbeit. So geht das doch nicht. Ihr wart doch immer bekannt für geschlossene Reihen und jetzt heilloses Chaos. Ist überhaupt noch jemand in Reihe und Glied? Oder nur Glieder, die nicht wissen, dass sie überhaupt Mitglied sind? Ich verstehe es nicht mehr. Um die Position der Union noch komplizierter zu machen, hören wir jetzt auch noch, ausnahmsweise sehr abwägend, den früheren Gesundheitsminister Jens Spahn. Bitteschön.
Die konkreten Maßnahmen sind ohne Zweifel richtig, aber sie sind halt zu wenig und auch zu wenig fokussiert. Ich hätte lieber 1.000, 2.000 Euro für Menschen mit kleinerem, mittlerem Einkommen, als jetzt wieder 300 Euro für alle Rentnerinnen und Rentner. Es ist also nicht besonders zielgerichtet.
Was ist das denn jetzt? Richtige Maßnahmen, aber nicht zielgerichtet? Also gerade noch Kernforderungen von uns, aber haben andere umgesetzt und dann wieder unzureichend und jetzt also richtig, aber nicht zielgerichtet. Sag mal, wisst ihr eigentlich noch, was ihr wollt und wer ihr überhaupt seid oder wollt ihr den Laden langsam dicht machen? Verdammt nochmal. Offene Kritik, also wirklich knallharte Kritik, so wie man sie sich wünscht, die kommt nur noch von einem aus der Union. Und ich wusste gar nicht, dass er auch noch da ist. Hier kommt er schon.
Die benehmen sich fast schlechter als wir in der GroKo. Dagegen ist das, was mich mit Hubert Aiwanger verbindet, eine Romanze, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Guck an, der Söder lebt noch. Auch außerhalb von Bayern. Verdammt nochmal, man hat so lange nichts von ihm gehört. Es war sehr still geworden um ihn, muss man sagen. Ja, er war für mich schon fast in der Rubrik, was macht eigentlich, angekommen. Aber jetzt lässt er wieder von sich hören und macht von sich reden. Wahrscheinlich hat er so lange geschwiegen, weil er mit dem Hubert Aiwanger romantisch kuscheln musste. Buah! Weg mit den Bildern! Weg mit den Bildern!
Oder!
Ja, entschuldige, Mr. Speaker, ich bin gerade mal kurz ein bisschen aus mir rausgegangen. Das sollte man nicht in einem Morgen-Podcast. Ich gelobe hiermit Besserung und wir kommen zur nächsten Rubrik.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Wie gerade schon angekündigt, wird die Haushaltswoche im Bundestag heute eröffnet. Schon am Vormittag wird der Bundeshaushalt fürs kommende Jahr vorgestellt. Und danach empfängt Bundeskanzler Scholz auch noch die Preisträger von Jugend forscht. Ein voller Tag also für den Regierungschef. Währenddessen werden die aus dem Paradies verstoßenen Royals auch in Deutschland vorbeigucken. Prinz Harry und Ehefrau Meghan werden heute in Düsseldorf unterwegs sein. Christian Lindner und seine Frau werden auch dabei sein, um sich mal anzugucken, was ihnen noch fehlt zum Königspaar und wie man sich so bewegt, bevor sie hier persönlich die Monarchie einführen wollen. Also, man könnte fast den Eindruck haben, die Sommerpause sei noch gar nicht so richtig vorbei, wenn es so eine Meldung wie Prinz Harry und Ehefrau Meghan in einen knallhart politischen Morgen-Podcast schafft. Aber gut, wir sind eben ein Mainstream-Podcast und auch der Boulevard macht vor uns nicht Halt und wir auch nicht vor ihm.
Die Zahl des Morgens.
Und das ist heute die 25. So viele Jahre lebt nämlich die zweiköpfige Schildkröte Janus schon im Naturhistorischen Museum in Genf. Heute feiert Janus auch Geburtstag. Die beiden Köpfe des Tiers haben übrigens nach Angaben des Museums eigene Persönlichkeiten. Der rechte Kopf ist dominanter, der linke eher phlegmatisch. Wie in der Politik. Und beide sind mit einem eigenen Gehirn ausgestattet. Da würde ich jetzt in der Politik bei beiden Seiten punktuell, nicht immer, aber punktuell so meine Zweifel haben. Ja, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag und Grüße nach Genf.
Wach und wichtig. Das Interview.
Liz Truss, bisher britische Außenministerin, wird heute zur neuen Premierministerin des Vereinigten Königreichs ernannt. Dazu empfängt sie die Queen in Schottland. Was kommt da auf die UK zu? Wer ist die Nachfolgerin von Boris Johnson? In 10 Jahren war sie unter anderem zuständig für Umwelt, Ernährung, Erziehung, Finanzen, Frauen, Gleichstellung, Justiz, internationalen Handel und Außenpolitik. Man könnte auf der einen Seite sagen, okay, eine Frau, die sich auskennt, oder eine, die von allem ein bisschen weiß, aber nichts richtig und es nirgends wirklich ausgehalten hat, um mal zu gestalten. Zumindest könnte man auch von diesem Punkt ausgehen. Ob bald ein neuer politischer Wind durch das Vereinigte Königreich weht, versuche ich jetzt zu klären bei Wach und Wichtig mit Nikolai von Ondarza, Politikwissenschaftler und tätig am Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Experte für Großbritannien und dieses andere da, was von Großbritannien so weit weg ist und EU heißt. Guten Morgen, Herr Ondarza.
Guten Morgen.
Liz Truss hat so wohlklingende Spitznamen wie die menschliche Handgranate oder auch Thatcher 2.0. Klingt ja erstmal aufregend, fast so schräg wie bei Boris Johnson. Sie ist ja auch eine Art Premierministerin von Johnsons Gnaden. Immerhin ist ihr Amtsvorgänger weiterhin beliebt in den Reihen der Konservativen. Bleibt in London also eigentlich alles beim Alten?
Zuerst muss man sagen, dass es wirklich auch das selbstgewählte Image ist. Sie will sich wirklich als die neue Thatcher inszenieren. Sie legt zum Beispiel sehr Wert auf ein gut gepflegtes Instagram-Profil, wo sie immer wieder Motive wählt, die Thatcher auch schon früher hatte. Beispielsweise das berühmte Bild von Margaret Thatcher auf dem Panzer, was auch Liz Truss im Grunde fast nachgestellt hat im Vorgang des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Und interessanterweise gibt sie sich nach außen zwar als die Nachfolgerin von Boris Johnson. Sie hat auch anders als viele andere Kabinettmitglieder nicht den Rücktritt eingereicht zum Ende seiner Amtszeit, sondern ist bei ihm geblieben. Aber in der Politik will sie schon in einigen Dingen deutlich bei ihm abweichen. Zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik will sie radikaler vorangehen, die Steuern deutlich kürzen und auf diese Rezession, auf die Großbritannien jetzt zukommt, wahrscheinlich mit einem großen Entlastungspaket in den nächsten Tagen reagieren.
Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger von Boris Johnson hat sich jetzt über den ganzen Sommer gezogen und die britische Innenpolitik dominiert. Dabei sind viele politische Projekte auf der Strecke geblieben, zum Beispiel eine bessere Vorbereitung der Energieversorgung für den Winter oder notwendige Reformen im Gesundheitssystem. Wie problematisch war da die Untätigkeit der vergangenen Monate?
Ja, Liz Truss erbt eigentlich ein Aufgabenbuch, wie es so noch kaum ein Premierminister oder Ministerin vorher gesehen hat. Sie kommt ins Amt mit einer Inflation, die noch höher ist als bei uns, genauso rasant steigenden Energiekosten bei sehr viel geringeren Gasspeichern, als es die in Deutschland oder Frankreich beispielsweise gibt, und eben den zusätzlichen Brexit-Problemen und den Schwierigkeiten im Gesundheitssystem. Und das hat viel damit zu tun, dass Boris Johnson im Grunde in den letzten Monaten, auch schon bevor er offiziell seinen Rücktritt angekündigt hat, immer nur noch um sein Überleben gekämpft hat, vielleicht noch am ehesten sich auf den Ukraine-Krieg konzentriert hat, aber innenpolitisch fast gar nichts mehr bewegt hat. Und das muss sie jetzt sehr schnell angehen, falls sie nicht dramatisch an Zustimmung verlieren will über diesen auch für die Briten vermutlich sehr, sehr schwierigen Winter.
Großbritannien rudert wie jedes Land gegen die Folgen der aktuellen Energiepreise und hat natürlich auch noch die Corona-Folgen im Nacken. Boris Johnson hat das Land jetzt auch nicht unbedingt in der besten Lage hinterlassen. Wie will Truss das Thema angehen?
Sie will vor allen Dingen zwei Dinge machen. Sie hat zum einen angekündigt, das war so das Herzstück ihres Programms, um die konservative Partei zu überzeugen. Sie will die Steuern drastisch senken, um die Menschen in Großbritannien zu entlasten. Und auf der anderen Seite ist aber schon klar, dass sie in den ersten Wochen einen Nachtragshaushalt mit einem sehr großen Entlastungspaket ankündigen wird. Wir haben ja schon gerade ein Entlastungspaket in Deutschland gehabt und etwas Ähnliches mit Direktzahlungen wird es wahrscheinlich auch in Großbritannien geben, denn, und das ist eine spezielle Situation, das muss man dazu wissen, in Großbritannien gibt es eine Obergrenze der Energiekosten, die alle 3 bis 6 Monate angehoben wird und an die Marktpreise angepasst wird. Und die wurde gerade für den Oktober drastisch verdreifacht. Und das heißt, auch viele Privatbürger oder Unternehmen kommen die gestiegenen Energiepreise jetzt mit Wucht in diesen Monaten auf sie zu. Und da wird sie schnell handeln müssen und hat eben bereits angekündigt, da wird es irgendeine Form von großer finanzieller Entlastung geben.
Es gibt Schätzungen von der University of York, dass in diesem Winter etwa 2/3 der Menschen in Großbritannien ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und weiter in die Schuldenfalle tappen. Werden wir in London und anderen Großstädten dann große Demonstrationen gegen die Regierung sehen?
Es wird zumindest sehr viel Gegenwind geben. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie wirksam dieses Entlastungspaket ist, was jetzt in den nächsten Tagen von ihr und ihrem neuen Finanzminister ausgearbeitet wird. Denn es ist klar, in Großbritannien sind schon mehr Menschen in die Armut gerissen worden. Und ich habe ja gerade gesagt, die Energiekosten sind für private Haushalte teilweise innerhalb von weniger Wochen um das Dreifache gestiegen. Und wenn sie das erfolgreich entlasten kann, dann wird sie vielleicht sogar einen Vertrauensvorschuss bekommen. Falls sie das nicht kann, dann erwarte ich auch deutlich mehr Armut in Großbritannien und mit Sicherheit auch Demonstrationen gegen diese schwierige neuen Lebenshaltungskosten in dem Land, was ohnehin schon in den letzten 2 Jahren viel an Wirtschaftskraft verloren hat.
Nun hatte Liz Truss in den vergangenen Tagen angekündigt, dass es Steuererleichterungen geben soll, die vor allem den Reichen zugutekommen. Was sagen denn Ökonomen zu den Steuerideen?
Das kommt darauf an, welche Ökonomen man fragt. Sie hat ein Team von Ökonomen um sich versammelt, die allesamt für den Brexit waren. Und wenn wir wissen, es waren eigentlich nur Ausnahmeökonomen für den Brexit. Die meisten haben es eher wirtschaftlich für eine schlechte Idee gehalten. Und die sie um sich gesammelt hat, die glauben, dass Großbritannien mit Steuersenkungen und zum Beispiel Reduzierung von Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards wettbewerbsfähiger werden kann und nach einem harten Winter mittelfristig an Wirtschaftsstärke gewinnen kann und dann auch seine europäischen Partnerländer überholen kann. Die meisten anderen Ökonomen sagen, das, was Truss bisher angekündigt hat, diese Steuererleichterungen, die werden nicht ausreichen und sie müsste deutlich gegensteuern, um eben die Verarmung von vielen Haushalten in den mittleren und unteren Einkommensschichten zu verhindern.
Kommen wir nochmal zur Außenpolitik. Während des Brexits war es die Aufgabe von Liz Truss, EU-Handelsverträge mit bilateralen Abkommen zu ersetzen. Wie steht sie denn zum Brexit? Wird sie einen ähnlich harten Kurs gegenüber Brüssel fahren wie ihr Vorgänger, auch in Bezug auf das Nordirland-Abkommen?
Das ist eine interessante Geschichte, weil Liz Truss hat 2016 bei dem Referendum sich noch lautstark für den Verbleib in der EU eingesetzt und ist dann zu einer Konvertierten geworden, die sich immer stärker für den Brexit eingesetzt hat und jetzt letztendlich in das Amt gekommen ist mit der Rückendeckung der ganz, ganz harten Brexiteers und derjenigen, denen selbst Boris Johnson gegenüber der EU noch zu weich war. Und hier ist das Nordirland-Abkommen wirklich das wichtigste Stichwort. Sie wird schon im September, Oktober entscheiden müssen, wie geht sie da weiter. Als Außenministerin hatte sie zuletzt einen harten Kurs verfolgt, mit der Ankündigung, ein Gesetz durchs Parlament bringen zu wollen, mit dem Großbritannien dieses Protokoll unilateral aussetzen würden, also einfach die Verträge mit der EU brechen würde. Und das könnte Großbritannien und die EU in einen Handelskrieg führen. Und da muss sie jetzt schnell entscheiden, wo sind ihre Prioritäten? Will sie in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage auch noch auf Konfrontationskurs mit der EU gehen oder vielleicht doch noch mal lieber verhandeln, um in dieser Frage mit Brüssel und den EU-Mitgliedstaaten noch eine Einigung zu bekommen? Erstmal im Wahlkampf hat sie aber eine weitere Konfrontation mit der EU angekündigt.
Boris Johnson hat der Ukraine genau wie Deutschland weitere Unterstützung versprochen. Wie sieht's da mit seiner Nachfolgerin aus? Was plant Liz Truss in Sachen Unterstützung für Kiew?
Die starke Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine ist völlig unumstritten in London, wird auch von der Opposition sehr stark unterstützt und es gilt als eine der großen Leistungen von Boris Johnson, dass er hier die Ukraine so klar unterstützt hat, viel klarer als Deutschland das getan hat, beispielsweise schon mit Waffenlieferungen vor Ausbruch des Krieges und sehr viel stärkeren Lieferungen mit mehr Waffen im Verlaufe des Krieges. Das will Liz Truss auch fortsetzen und ich würde vermuten, dass sie relativ bald in die Ukraine reisen wird und auch hier weitere Versprechungen bei schweren Waffen an die Ukraine machen wird.
Auch nach der Entscheidung über Johnsons Nachfolge bleibt alles andere als entspannt. Ein Beispiel für die politischen Unstimmigkeiten in Großbritannien ist Schottland. Die Regionalregierung und offenbar eine kleine Mehrheit der Bevölkerung scheinen sich für ein neues Unabhängigkeitsreferendum auszusprechen. Was wird da passieren? Wird London sich unter der neuen Führung darauf einlassen?
Das wird die Regierung von Liz Truss mit Sicherheit nicht machen. Wir müssen uns daran erinnern, für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum bräuchte Schottland die Zustimmung des britischen Unterhauses und der Regierung. Und Liz Truss hat im Wahlkampf schon angekündigt, auf Konfrontationskurs mit der schottischen Regierung zu gehen. Sie überlegt sogar, das Gesetz so zu ändern, dass ein Referendum nur durchgeführt oder nur erfolgreich sein könnte, wenn insgesamt 50% der gesamten schottischen Bevölkerung sich für die Unabhängigkeit einsetzen würden, also die Latte deutlich höher setzen. Deswegen erwarte ich hier auch eher innenpolitische Konflikte mit der schottischen Regierung, möglicherweise aber eben auch in Verbindung mit Nordirland über den Gesamtzusammenhalt im Vereinigten Königreich, den Boris Johnson mit seinem Brexit ja nachhaltig geschwächt hat.
Und zum Schluss noch die wichtigste Frage. In der Downing Street Number 10, dem Amtssitz der Premierministerin, wohnt seit über 10 Jahren ein Kater namens Larry. Was denkt er sich, wenn Liz Truss heute Abend im Hausflur steht?
Wahrscheinlich schon wieder eine neue Besitzerin, denn sie hatten am Anfang ja die vielen Positionen von Liz Truss genannt und die haben vor allen Dingen damit zu tun, dass es so viele Regierungswechsel in Großbritannien seit 2016, seit diesem Brexit-Referendum gegeben hat. Und er wird sich die erstmal ganz genau anschauen, wie das britische Volk, und die Frage stellen, wie lange bleibt sie denn letztendlich auch hier?
Liz Truss ist die neue Premierministerin in London, die neue Premierministerin von Großbritannien. Und das war Politikwissenschaftler Nikolai von Ondarza zum Thema. Vielen Dank fürs sehr erhellende und aufschlussreiche Gespräch und einen angenehmen Tag.
Sehr gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Frank Zappa, Musiker. Der Geist ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert nur, wenn er offen ist.
Ende der Denkpause.
So, liebe Leute, das war der Dienstag bei Wach und Wichtig. Morgen früh hören wir uns wieder. Bis dahin einen angenehmen Tag und bitte nicht zu viel Pessimismus im Angesicht der Apokalypse, okay? Bis morgen.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.